Das NDR 2 Update um 5 mit Katrin Schlass.
In Deutschland erleben weiter viele Kinder und Jugendliche sexualisierte Gewalt. Im Zusammenhang mit den Explosionen an den Nord Stream Pipelines haben Ermittler in Italien einen Verdächtigen festgenommen. Und die US-Zölle auf Importautos aus der EU sollen rückwirkend auf 15% sinken. Gewalt an den Schwächsten, das ist schon schwer auszuhalten. In Deutschland erleben nach wie vor tausende Kinder und Jugendliche sexuelle Übergriffe und Missbrauch. Im vergangenen Jahr hat die Polizei insgesamt 18.000 Fälle erfasst. Das sind ähnlich viele wie im vergangenen Jahr. Heute haben Bundesinnenminister Dobrindt, BKA-Chef Münch und die Missbrauchsbeauftragte der Regierung Klaus die Zahlen aus der aktuellen Kriminalstatistik vorgestellt. Nicole Markwald, NDR 2 Berlin. Welche Rolle spielt das Internet bei diesen Taten?
Ja, das nimmt eine immer größere Rolle ein. Also Kerstin Klaus, das ist ja die Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, die sprach davon, dass im Netz wirklich jede soziale Kontrolle fehlt. Also da steht quasi niemand zwischen einem Kind und einer Tatperson. Und sie sprach über Vorfälle wie zum Beispiel Cybergrooming. Also da nehmen ja Täter über Chats oder soziale Netzwerke Kontakt mit Minderjährigen auf und sie verfolgen das Ziel, diese Kinder eben sexuell zu missbrauchen. Oder Fälle von Livestreaming. Dabei wird der Missbrauch von Kindern in Echtzeit über Online-Plattformen gezeigt. Aber es gibt auch ganz andere, vermeintlich harmlose digitale Treffpunkte. Also zum Beispiel haben ja bestimmte Plattformen Chatfunktionen. Und da kommt es eben auch vor, dass Erwachsene ganz gezielt Kinder ansprechen. Und Kerstin Klaus fordert zum Beispiel Altersbeschränkungen bzw. altersgerechte Varianten von zum Beispiel Online-Spielen.
Und welche Pläne gibt es denn vielleicht, um Täter besser aufzuspüren?
Na, da muss man vielleicht vor allen Dingen den Plan von Bundesinnenminister Dobrindt hervorheben von der CSU. Er sagt, die Koalition berät darüber, eine Speicherpflicht für IP-Adressen einzuführen. Also wir kennen das als Debatte über die Vorratsdatenspeicherung. Damit lässt sich ein Computer identifizieren und Telekommunikationsanbieter sollen halt in Zukunft verpflichtet werden können, diese Adressen für mögliche Ermittlungen länger zu speichern, nämlich 3 Monate lang. Und der Chef des Bundeskriminalamts Münch, der begrüßt diesen Plan. Er sagt, damit hätten wir wirklich mehr Zeit, Täter besser ausfindig zu machen.
Und wie weit können aber auch Eltern und andere gegensteuern, wenn sie den Verdacht haben, dass ein Kind oder ein Jugendlicher Opfer von sexualisierter Gewalt geworden ist?
Also wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt, ja, dann hört man immer wieder, man muss mit den Kindern im Gespräch bleiben. Also man muss sich zeigen lassen, was Kinder online machen am Computer oder am Mobiltelefon. Denn oftmals gibt es ein viel zu geringes Bewusstsein von Erwachsenen, was Kinder online überhaupt treiben. Aber es wurde eben auch erwähnt, es gibt zum Beispiel eine Online-Beratung von der Bundesregierung. Das ist eine Webseite, die kann man aufrufen unter schreibolli.de. Und da kann man sich hinwenden, wenn man einen solchen Verdachtsfall hat.
Dankeschön, Nicole Markwald, NDR 2 Berlin. Vor knapp 3 Jahren gab es Explosionen in der Ostsee. Die hatten zu erheblichen Schäden an den Nord Stream Pipelines geführt. Darüber sollte Gas aus Russland nach Mecklenburg-Vorpommern kommen. Das war der Plan bis zum russischen Angriff auf die Ukraine. Bei den Pipelines war schnell klar, das muss Sabotage gewesen sein. Im Verdacht eine Gruppe von 5 Männern und eine Frau. Die sollen in Deutschland eine Segeljacht gemietet und damit gestartet sein, um die Nord Stream Pipelines zu beschädigen. Zu den Verdächtigen gehört auch ein Mann aus der Ukraine und den haben Ermittler jetzt in Italien gefasst, in Rimini. Grundlage war ein europaweiter Haftbefehl. Michael Götschenberg, ARD-Terrorismusexperte. Was weiß man über diesen Verdächtigen und über die Rolle, die er in dem Fall gespielt haben soll?
Sergej K. ist ukrainischer Staatsangehöriger und nach Überzeugung der deutschen Ermittler einer von denen, die vor knapp 3 Jahren im September 2022 mit einem Segelboot von Rostock aus in See gestochen sind, um den Sprengstoff an die Nord Stream Pipelines zu verbringen. Also ein mutmaßlich unmittelbar Beteiligter an dieser Sabotageoperation.
Und wie erklärt sich, dass ausgerechnet Ukrainer an den Anschlägen beteiligt gewesen sein könnten?
Tatsächlich war es schon in einem frühen Stadium der Ermittlungen so, dass die Spuren, die die deutschen Ermittler gefunden haben, allesamt in die Ukraine führten. Man muss sich das so vorstellen, dass das alles andere als einfach war. Die Crew, die dieses Segelschiff angemietet hatte, war mit gefälschten Papieren unterwegs und man musste hier ein großes, komplexes Puzzle zusammenlegen mit sehr vielen Teilen. Und es ist dann über die Jahre gelungen, tatsächlich die mutmaßlichen Mitglieder dieser Crew zu identifizieren. In den Fällen, wo das gelungen ist, handelt es sich ausschließlich um ukrainische Staatsangehörige. Und die spannende Frage bleibt aber natürlich, wer das alles in Auftrag gegeben hat. Und bisher sieht es auch danach aus, dass die Auftraggeber in der Ukraine zu suchen sind.
Was passiert jetzt mit dem Mann, der das Ganze ja wohl offenbar auch mit koordiniert haben soll?
Ja, welche Rolle er genau auf dem Schiff gespielt hat, ist für mich noch ein bisschen unklar. Fest steht bisher nur, dass er keiner der Taucher war. Er soll nun von Italien nach Deutschland überstellt werden und die deutschen Ermittler hoffen natürlich, dass er aussagen wird, dass er Fragen beantworten wird und auf diese Weise diese Ermittlungen natürlich auch nochmal deutlich voranbringen könnte.
Weiß man denn, wie die italienische Polizei ihn aufgespürt hat?
Ja, am Ende soll das durch einen Zufall geschehen sein, durch eine Registrierung im Rahmen der Urlaubsreise, die er nach Italien gemacht hat mit seiner Familie. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Ermittler schon vorher von dieser Reise gewusst haben, dass man an ihm dran war. Aber Tatsache ist, dass man heute in Deutschland höchst erfreut sein dürfte, dass es nun tatsächlich gelungen ist, einen mutmaßlich direkt Beteiligten auf diese Weise festzunehmen und dann absehbar auch befragen zu können.
Danke, Michael Götschenberg, ARD-Terrorismusexperte. Es gab viel Streit über die Zölle, die die USA auch gegen Waren aus der EU verhängt hatten, auch auf Autos. Jetzt kam die Meldung, dass die Zölle auf Autoimporte aus der EU rückwirkend zum 1. August sinken sollen, und zwar von 27,5 auf 15%. Dazu gab es auch eine schriftliche Erklärung von beiden Seiten. Thomas Spickhofen, NDR 2 Brüssel, wie kam es jetzt dazu und was musste die EU dafür tun?
Die EU muss noch etwas dafür tun. Sie muss nämlich ihre Zölle, die sie auf amerikanische Einfuhren erhebt, auf 0% sinken. Und dann erst werden die Amerikaner voraussichtlich, wie es in dem Text wörtlich heißt, dann tatsächlich die Autozölle auf 15% senken. Sie liegen ja im Moment bei 27,5. Man wartete darauf, dass die Amerikaner da endlich auf die 15 gehen. Nun also die Vereinbarung, wenn ihr Europäer euren Gesetzesprozess für die 0% angeschoben habt, dann senken wir voraussichtlich unsere Autozölle auf 15%.
15% sind aber immer noch vergleichsweise viel. Wie viel bringt das der europäischen Autoindustrie?
Ja, 15% ist noch hoch im Vergleich zu früher, aber vor Amtsantritt von Trump in der zweiten Amtszeit waren es ja 2,5%. Aber Trump hat eben auf diese 2,5% im April mal eben 25% draufgeschlagen. Seitdem sind es diese 27,5% und ursprünglich drohten ja sogar 30%. Deshalb überhaupt diese ganzen Verhandlungen, und von da aus gesehen sind dann 15% für die Autoindustrie eben doch wieder erträglicher. Man ist dankbar dafür, dass es wenigstens Planungssicherheit gibt und es eben in Anführungsstrichen nur 15% geworden sind.
Stichwort Planungssicherheit. Wie weit kann man sich jetzt aber auch darauf verlassen, dass es bei diesen 15% dann bleibt?
Die Kommission sagt gerne, dass dieses Abkommen ja noch nicht rechtsverbindlich ist. Das muss jetzt erstmal in Recht und Gesetz gegossen werden. Aber selbst wenn das passiert, dann kann trotzdem kaum jemand verhindern, dass der amerikanische Präsident dann irgendwann sagt, nee, gefällt mir nicht, wie dieses Abkommen ihr jetzt bei euch umsetzt, und deshalb gehe ich doch nochmal an die Zölle ran. Gibt da eine interessante Anekdote kurz nach dem Treffen in Schottland. Da wurde er gefragt, was ist denn, wenn die Europäer das nicht so machen, wie du dir das vorgestellt hast? Dann sagte er, na, dann zahlen sie halt 35%.
Oha, Thomas Spickhofen, Dankeschön, NDR 2 Brüssel.
NDR 2 Update, täglich um 12 und 17 Uhr.